Ich möchte gerne anknüpfen an dem, was jetzt auch in der Anbetungszeit gekommen ist. Und ein bisschen Lehre geben. Und dann wollen wir, denke ich, am Ende darauf reagieren. Und vielleicht haben wir dann danach noch eine Zeit, wo wir Jesus anbeten werden. Ich glaube, dass es dem Herrn darum geht, dass wir tiefer gehen und dass wir in verschiedene Lebenssituationen kommen, damit wir im Glauben tiefer wachsen, unsere Wurzeln tiefer hineingehen, dass wir ein Fundament haben, dass unser Glaube erwachsen wird. Hebräerbrief ist die Rede davon, dass es so verschiedene Entwicklungsstadien gibt im Glauben. Ich habe eine Schriftstelle, die mich vor kurzem angesprochen hat, aus dem Römer 12, eine ganz kurze Passage. Römer 12, Vers 11. Im Fleiß nicht säumisch, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Also das ist in einer Liste, wo Paulus Aufforderungen schreibt, im Fleiß nicht säumisch, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Es gibt im Wort Gottes eine ganze Reihe Schriftstellen, die über diese Sachen sprechen, brennend zu sein oder eifrig oder im Eifer nicht nachzulassen. Und das hat einen Grund, das möchte ich uns auch zeigen im Wort Gottes. Also ein paar Schriftstellen will ich uns dazu lesen, dass wir sehen, es bezieht sich nicht nur auf diese eine Stelle. Lukas 12, Vers 35, eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Oder Titus 2, Vers 14, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Oder Paulus schreibt es von sich selber, 2. Korinther 11, 2, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Oder wir haben noch eine Schriftstelle, Hebräer 6, Vers 11. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Wir brauchen die volle Gewissheit über die Hoffnung, die in Jesus ist. Wir kommen in Lebenssituationen, wo unsere gesamten Standardanwendungen als gute Christen scheinbar nicht funktionieren. Also jedenfalls erlebe ich das so. Da gibt es eine bestimmte Situation, wo wir einfach durch das Lesen im Wort und durch gehörte Lehre und durch Bücher von Derek Prinz wissen, was wir jetzt zu tun haben. Und dann arbeiten wir die ganze Liste ab und an der Situation ändert sich gar nichts. Und dann kommt Ratlosigkeit auf und das kostet uns Kraft und das ist richtig schwierig. Also wir haben gebetet, wir haben Dämonen ausgetrieben oder das zumindest versucht. Wir haben Schriftstellen proklamiert. Wir haben vielleicht sogar noch eine Kohle angelegt mit Fasten. Und es ändert sich erstmal gar nichts. Und das ist mir vor in der Anbetungszeit gekommen, darum haben wir das relativ schnell beendet, weil ich das dann manchmal wieder mir das verloren geht und ich wollte nicht, dass mir das verloren geht. Ich versuche das mal bildlich darzustellen. Das sind einfach so Etagen oder Dimensionen in unserer Nachfolge, was unseren Glauben betrifft, das Wachstum, dass wir hinwachsen zu Christus. Und da gibt es die Phase, wo wir ganz neu den Herrn erkennen oder erleben und wir freuen uns am Herrn und sind neu bekehrt. Wir erleben zum ersten Mal, wie das sich anfühlt, dass unsere Sünde vergeben ist und Jesus in unser Leben kommt, und das ist Freude und das überwiegt alles andere bei weitem. Das ist so eine Phase, wo alles gut ist. Einfach super. Und dann gibt es eine Phase, Phase 2, wo wir schon aufpassen müssen, dass wir das nicht wieder verlieren und nicht schläfrig werden und wo die ein oder anderen Schwierigkeiten auftauchen und wir hineinkommen, Wort Gottes zu nehmen und Wort Gottes zu beten und zu proklamieren und die Waffenrüstung beten und auch leben. Und es funktioniert einfach. Also das ist, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber das ist das, was mir in Gedanken ist. Da hat ein Kind Fieber und du betest, im Namen Jesu geht das Fieber weg und das Fieber ist weg und das ist richtig cool. Und du merkst, ich bin im Glauben gewachsen. Da funktionieren einfach Dinge. Du liest Sachen im Wort, du setzt es um und es funktioniert. Das ist richtig gut. Wir machen Erfahrung damit, dass das Wort die Wahrheit ist. Und es geschehen richtig Zeichen und Wunder. Es verändern sich richtig vor unseren Augen Dinge durch Gebet. In unserer Familie, in unserem Umfeld, in irgendwelchen Situationen, in denen wir halt sind. Und dann, glaube ich, gibt es noch eine tiefere Region im Glauben, hier. Da tun wir auch alles das, was wir hier getan haben, aber es ändert sich erstmal gar nichts. Und das ist die Phase, glaube ich, wo es auch die schnellen Antworten nicht mehr gibt und schnelle Antworten auch nicht funktionieren. Und ich denke, der Herr will uns gerne in die Region 4 bringen. Also in dieser Phase, da kommen nicht die schnellen Gebetserhörungen. Und da kann es sogar sein, dass wir nicht Gottes Stimme hören. Und das sind die Zeiten, wo dann anfangen, so Fragen aufzutauchen. Warum ist das so? Und wir fangen an, uns auf die Suche zu begeben. Haben wir da noch irgendwo Sünde? Ist da noch irgendwas, wo Gott sauer ist auf mich, dass er das jetzt nicht ändert? Dass er diese unerträgliche Situation nicht löst? Wir begeben uns auf die Suche, warum? Wollen Antworten, wollen wissen, wieso und weshalb. Und ich glaube, dass in dieser tieferen Region, das ist einfach ein Bereich, den Gott für uns vorbereitet hat, wo wir in ein Vertrauen auf den Herrn hineinwachsen sollen, was auch noch da ist, wenn wir nicht wissen, warum und wenn wir die Antwort eben nicht bekommen. Und wenn wir uns Vorbilder der Bibel anschauen, es gibt eine Menge Vorbilder in der Schrift, die haben krasse Sachen erlebt und durchgemacht und hinter all dem war Gottes Plan und der Herr möchte gerne, dass wir hier in diese Region kommen, wo wir tatsächlich in seine Ruhe eingehen. In seine Ruhe eingehen bedeutet auch, dass wir den Herrn vertrauen, ohne Antworten zu haben. Das Kostbarste für den Herrn ist, in einer unerträglichen Situation, wo wir wirklich den Ausgang nicht kennen, dass wir in eine Haltung kommen innerlich, dass wir trotzdem innerlich sicher und fest sind, dass der Herr uns liebt. Es ist nicht so kompliziert, wenn ich sage jetzt mal Phase 2, unser Kind hat Fieber, wir gebieten den Fieber zu weichen, das Fieber ist nach einer Stunde weg, dass wir da den Herrn vertrauen und uns über den Herrn freuen. Es ist nicht so schwierig. Viel, viel kostbarer für den Herrn ist es, dass wir in Situationen, wo keine Antwort da ist, Und wo so unsere Standardvorgehensweise erstmal vordergründig nicht funktioniert, dass wir dann in unseren Herzen dieses tiefe Vertrauen haben, dass der Herr trotzdem da ist. Und dass das, was wir lesen über sein Wesen, die Wahrheit ist. Auch wenn die Umstände uns anschreien, dass Gott ganz weit weg ist und dass Gott uns irgendwie vergessen hat oder dass es so schwierig ist und schier unlösbar und sich nichts bewegt. Es gibt tatsächlich Situationen in unserem Leben, wo wir nichts anderes zu tun haben, als dem Herrn zu vertrauen und zu warten. Wenn du dich in so einer Situation befindest, dann kann ich dich trösten. Das bedeutet ganz, ganz klar, dass Gott mit dir tiefer gehen möchte. Das ist einfach, du kannst es als ein Privileg nehmen, wenn du sagst, ja, ich bin in einer Situation, die ist fast unerträglich und es ist alles gebetet, alle Sünden aus der Vergangenheit beräumt. In dieser Phase 3 geschehen ja dann also eine Menge Dinge. Das geht da bis dahin, dass wir dann nachforschen, ob vielleicht die Freimaurer mal vor 6000 Jahren in dem Haus gewohnt haben, wo wir jetzt wohnen, und das deshalb so ist. Ich tue das mal leicht überzeichnen. Aber wir sind hier in einer Region, wo immer die Freimaurer herhalten müssen für alles, was irgendwie komisch läuft. Der Herr will uns tiefer bringen, ohne Antworten zu kennen, ohne zu wissen, wie geht das Ganze jetzt aus, voller Vertrauen zu sein, Gott ist da, er liebt mich und er weiß, was er tut. Lasst uns zum Vorbild nehmen, das hat mich schwerst beeindruckt, das erschüttert mich jedes Mal wieder, wenn ich das erzähle, dass Derek Prince seine zweite Frau beerdigen musste und an diesem Grab eine Entscheidung getroffen hat. Und er hat selber bezeugt, dass er wusste, das, was er dort an dem Grab sagen wird und die Haltung, die er einnehmen wird, wird allentscheidend sein für seine Zukunft bis in die Ewigkeit hinein. Und hat sich entschieden an dem Grab, Gott macht keine Fehler. Obwohl ich glaube, dass es sehr heftig ist, zwei Frauen beerdigen zu müssen, mit denen mein Sohn eine exzellente Ehe hatte. Warum das so gewesen ist in seinem Leben, wer weiß. Aber darauf kommt es nicht an. Ich will uns einfach ermutigen, wenn wir das Gefühl haben, alles, was wir so kennen und was wir so tun, funktioniert nicht und es ändert sich nichts und du bist richtig an deiner Grenze, dann kannst du das als Zeichen dafür nehmen, dass Gott mit dir Schritte geht und dass du Gott total wichtig bist. Verabschieden wir uns ganz und gar von der Idee, dass ein Leben in der Nachfolge kontinuierlich immer leichter und immer schöner und immer schneller wird. Sondern ein Leben der Nachfolge geht immer tiefer. Und wir haben so viele Beispiele im Wort, wo Männer und Frauen Gottes krasse Dinge durchgemacht haben, in denen sie nicht wussten, wie das ausgeht. Ich denke nicht, dass Josef im Gefängnis wusste, ja, ja, eines Tages komme ich heraus und dann wird das alles gut. Ich glaube nicht. Er war im Gefängnis für lange Zeit und ich denke, es sah so aus, dass er dort stirbt. Der Pharao hatte ihn vergessen. Lass uns tiefer gehen. Entgegen dem, was unser Verstand uns da tönt. Lass uns umgehen, wenn wir unzufrieden werden, wenn wir anfangen, mit Gott zu hadern. Das biblische Wort ist hadern oder im modernen Sprachgebrauch, wenn wir uns anfangen, über ihn zu ärgern oder wenn wir das Gefühl haben, er behandelt uns ungerecht. Der Herr geht mit uns durch Situationen und verfolgt damit seine Ziele und die sind immer gut. Und das ist gut für uns. Lasst uns hineinwachsen in diese Dimension, ihm zu vertrauen, auch wenn wir nicht wissen, wie das weitergeht. Auch wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Kraft nicht bis zum nächsten Tag reicht. Wenn wir dann dem Herrn vertrauen, wenn wir ihm dann sagen, und wenn es mit letzter Kraft ist, du bist gut, Herr, das ist kostbar bei Gott. Das ist das eigentlich Kostbare. In dieser Dimension, wo schlagartig geschieht, was wir beten, dass wir da ihm zujubeln, uns über Gott freuen, das ist auch gut. Aber viel kostbarer ist es, in Situationen, wo wir keine Auswege sehen, uns an ihm festzuhalten und daran festzuhalten, dass er unsere Hoffnung ist. Ich zitiere nochmal diese Schriftstelle. Da schreibt der Autor vom Hebräerbrief: Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Wir brauchen diesen Eifer, dass die Gewissheit über die Tatsachen des Reiches Gottes und die Gewissheit über Gottes Wesen, über seine Person, dass das unsere Hoffnungsquelle ist, damit wir bis ans Ende bei ihm bleiben. Vielleicht machen wir hier eine Unterbrechung, ehe ich noch weitergehe. Es gibt ja im Wort Gottes so diese Christen, die halt Babys sind im Glauben und Milch bekommen. Und dann spricht die Bibel davon, dass wir dahin wachsen, dass wir feste Speise, feste Nahrung vertragen. Dass wir nicht mal Säuglinge sind, sondern zu Jugendlichen werden, zu jungen Männern, zu Erwachsenen im Glauben. Und dieses Wachstum im Glauben ist unabhängig vom Lebensalter. Man kann 78 Jahre alt sein und im Glauben ein Säugling. Und man kann 20 sein und im Glauben stark und erwachsen. Ich denke, wir machen Folgendes. Ich glaube, das ist dem Heiligen Geist wichtig. Wir selber und unsere Familie erleben auch im Moment so eine Situation, wo es vordergründig keine Lösung gibt. Und wir haben auch alles gebetet und getan, was die Bibel da sagt. Dass wir damit beginnen, zu sagen, ich nehme das als ein Privileg, dass Gott mit mir in diese tiefen Regionen gehen will. Dass Gott mich nicht in der Vorschule lässt bis ans Lebensende und mein Glauben auf ganz, ganz dünnen Stäbchen steht und wenn dann wirklich irgendwas Krasses kommt, dann macht's knack und dann ist mein Glauben irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst. Wollen wir mal versuchen, Situationen, die so schwierig sind und die uns an unsere Grenze bringen, als so ein Privileg zu sehen, dass Gott mit uns tiefer geht und dass er uns nicht einen Moment alleine lässt. Lass uns mal unsere Augen schließen und möchte einfach denjenigen unter uns, die das betrifft, die sagen, ja, das ist so, wie es mir im Moment geht, möchte einfach die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren jetzt. Ich denke, es geht um zwei Dinge. Zum einen, dass wir uns dazu entschließen und sagen, die Situation, in der ich jetzt bin, das ist nicht geschehen, weil irgendwie der Teufel plötzlich ohne Ende Möglichkeiten hat, sondern Gott verfolgt einen Plan in meinem Leben. Und Gott hat etwas Gutes mit mir vor und ich nehme das als ein Privileg, dass Gott mit mir tiefer geht. Und das zweite Ding ist, dass wir neu eine Entscheidung treffen, ihm trotzdem zu vertrauen. Auch wenn wir jetzt erstmal keine Beweise oder Belege dafür haben, dass er wirkt oder dass er da ist. Also lasst uns unsere Augen geschlossen halten und ich möchte diejenigen von uns bitten, jetzt mal aufzustehen und dann möchte ich gerne das beten, dass da einfach der Heilige Geist kommt und eure Herzen tröstet und berührt und dass einfach die Zuversicht, die ihren Ursprung im Himmel hat, neu in eure Herzen kommt. Herr Jesus, wir stehen vor dir und wir folgen dir schon seit einigen Jahren und sind in Situationen, wo wir richtig an Grenzen gekommen sind. Und darüber wollen wir dich ehren, Jesus. Herr, wir wollen das nehmen als ein Privileg, dass du mit uns tiefer gehst. Jesus, du hast nicht die Kontrolle verloren und du hast uns auch nicht verlassen. Und wir treffen heute eine Entscheidung vor dir, Jesus. Herr Jesus, wir wollen dir vertrauen. Wir haben es gesungen und auch gelesen, dein Wort, und ganz oft auch gebetet und proklamiert, dass du treu bist. Dass du groß bist an Barmherzigkeit und Güte. Wir fassen heute den Entschluss und wollen dir ganz neu vertrauen. Und wir setzen all unsere Hoffnung in dich. Verabschieden uns jetzt von dem Gedanken, dass du uns verlassen hättest. Und dass das uns irgendwie alles zerstört. Dass das alles zu viel ist, dass alles schlimm ist. Du bist da. Wir vertrauen dir, Vater. Wir vertrauen dir trotzdem, entgegen dem, was wir fühlen, entgegen dem, was wir im Moment erleben. Wir vertrauen dir trotzdem. Wir ehren dich damit, dass wir an dir festhalten, auch wenn es schwierig ist. Wir glauben deinem Wort, Herr. Deine Gedanken sind einfach höher als unsere Gedanken. Und Jesus, wir vertrauen uns unser Herzen, unsere Situation dir ganz neu an, heute Morgen. Wir glauben dir, Jesus, dass du einen guten Plan hast und dass das, was wir im Augenblick erleben, was uns so zu schaffen macht, was uns so an die Wand drückt, was uns so an die Grenze bringt, es wird uns zum Besten dienen, weil dein Wort es so sagt. Jesus, wir sehen nicht das volle Bild, aber du siehst das volle Bild. Du hast den Plan. Will dir das einfach noch einen Moment Zeit geben, dass du selber noch dem Herrn das sagen kannst. Und ich ermutige dich dazu, dass du das heute wirklich mit Kraft entscheidest. Vater, ich vertraue dir trotzdem. Heiliger Geist, ich bitte dich für uns, die wir jetzt hier stehen, bring eine tiefe Gewissheit in unsere Herzen hinein. Lass uns in diese Dimension des Glaubens kommen, dass wir ganz gleich, was geschieht, tief in unseren Herzen diese Gewissheit wohnt, wir sind in deiner Hand. Es gerät dir nichts außer Kontrolle. Du bist da. Danke dafür, Jesus. Amen. Lasst uns wieder hinsetzen. Ich möchte uns ein paar Verse lesen aus dem Hebräerbrief. Es gibt auch dieses Kapitel über die Beispiele aus dem Wort, Beispiele für Glauben. Es beginnt ja Hebräer 11, Vers 1, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Und dann gibt es diese Aufzählung, zum Beispiel über Henoch, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Oder Vers 7, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Dann die lange Passage über Abraham und Sarah, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Josua, Rahab. Und dann lese ich ein Stück weiter hinten, Vers 32, und was soll ich noch sagen, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber, und jetzt nimmt das Ganze eine Wendung, und es ist mir einfach wichtig, dass wir in diese Dimensionen von Glauben hineinwachsen, weil bis dahin zeichnen sich die Glaubenshelden dadurch aus, dass gewaltige Dinge durch sie geschehen sind und sie gewaltige Dinge bewirken konnten. Aber dieses Kapitel geht weiter. Und daran können wir sehen, dass Glaubenshelden auch andere Dinge erlebt haben. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfellen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in den Klüften der Erde. Auch das sind Glaubenshelden. Und dann steht, und diese alle, und das schließt alle, die vorher aufgezählt wurden, ein, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Diese Verheißung, von der die Rede ist, bezieht sich auf das Menschwerden von Jesus und auf sein Erlösungswerk, weil all die Leute, die bis dahin aufgezählt sind, haben das selber nicht gesehen oder erlebt. Ich möchte, dass wir das sehen. Zu den Glaubensgehelden gehören Leute, die der fremden Heere zurücktrieben und die dem Schwert entgingen und die den Frauen ihre Toten wiedergeben konnten. Und es gehören genauso, die hier aufgezählt sind, die den Tod starben durch das Schwert, die umherirrten, Mangel litten, bedrängt waren, geplagt waren. Also was die Glaubenshelden auszeichnete, waren nicht ausschließlich die gewaltigen Taten, die sie tun konnten, dadurch, dass Gott mit ihnen war, sondern was die Glaubenshelden auszeichnet und was auch diese zweite Kategorie oder diese Gruppe mit einschließt, ist, dass sie in all dem, was sie erlebten, festhielten am Herrn. Und das ist dem Herrn genauso kostbar, wenn nicht noch kostbarer. Ich möchte darauf gerne unsere Blicke lenken, ob der Glaube, unser Glaube stark ist. Das ist nicht daran abzulesen, ob durch unser Gebet schlagartig ein Wunder geschieht. Wir wären sehr in Staunen versetzt, wenn wir mit jemandem beten, der gelähmt ist, und steht da auf und wirft seinen Rollstuhl in den Container und kann dann laufen. Und wir sind vordergründig geneigt zu denken, ja, der hat mächtigen Glauben. Wenn ich den Glauben hätte, den er hätte. Das ist eine ganz starke Sache. Und das hat was mit Glauben zu tun, ohne Frage. Aber die Aufzählung, die wir hier sehen am Ende, das sind alles Männer und Frauen gewesen, die nicht derartiges vorzeigen konnten. Und sie werden genauso als Glaubenshelden bezeichnet. Und hier steht diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten. Der Glaube, von dem das Wort spricht, das ist das, dass wir auch in solchen Situationen auf den Herrn schauen und ihn lieben und uns davon innerlich ernähren und trösten, dass er ein gutes Wesen hat, dass er immer gut ist, dass er das volle Bild hat, dass er den Plan hat, dass er weiß, was er tut. Und das Ganze bekommt erst Substanz, wenn wir in schwierigen Situationen sind und wenn es sich nicht so anfühlt. Wir kommen nicht in solche Glaubensdimensionen, wenn der Herr dafür sorgen würde, dass alles glatt läuft. Nehmen wir das als ein Privileg. Wenn wir bis zum Hals in Schwierigkeiten stecken, dann kannst du umso sicherer sein, der Herr ist mit dir und der Herr hat Interesse an dir und will dich tiefer und fester in ihm gründen. Das ist der Grund. Also selbst weltliche Verkaufstrainer verkaufen dir diese Wahrheit, dass jedes Problem die Chance auf was Neues birgt und auf neue Kreativität. Das verkaufen dir selbst irgendwelche weltlichen Verkaufs- und Motivationstrainer. Und wir haben das geschriebene Wort und wir kennen den lebendigen Gott. Und wir lernen ihn kennen in solchen Situationen auf einer Ebene, wo wir ihn nie kennen würden, wenn immer alles gut wäre. Und da gibt es so Lügen, die der Teufel in unser Leben platzieren will. Die eine Lüge ist, nur bei mir geht alles schief, nur ich stecke in solchen Problemen. Bei den anderen passiert das nie, den anderen geht's immer nur gut. Wir haben ja jetzt gesehen, anhand der Leute, die gestanden haben oder vielleicht gehört oder mitgekriegt, dass das also so nicht stimmt. Ich denke, wirklich jeder von uns hier im Raum war oder ist in so einer Situation oder war in so einer Situation gewesen, wo er an seiner absoluten Grenze war und nicht mal ein noch aus wusste. Ich glaube, jeder von uns hat sowas schon erlebt oder erlebt so etwas gerade. Also das ist eine Lüge. Lass uns diese Lüge verabschieden. Nur ich mache hier Schlimmes durch. Warum trifft das immer nur uns oder immer nur mich? Und bei dem und dem und dem passiert sowas nie. Wir alle sind in dieser Schule und wir alle werden vom Herrn in tiefere Regionen gebracht. Einfach deshalb, weil wir entschieden haben, ihm nachzufolgen, weil wir ihn lieben, weil wir ihn kennen wollen, geht er mit uns diese Wege. Der Herr will, dass wir herauskommen aus Muttermilch und Flasche und Brei, bis wir feste Speise vertragen, dass unser Glaube wie eine Säule ist. Und das ist einfach der Weg, den Gott da mit uns geht. Also verabschiede diese Lüge, du bist da ganz alleine, du bist in einem großen Heer von Gläubigen weltweit, die an der Grenze ihrer körperlichen oder physischen Kraft sind und die voll und ganz und gar darauf angewiesen sind, dass Gott eingreift. Und die ausharren und warten und Geduld haben, bis der Herr kommt. Und das kann eine Woche sein oder ein Monat oder 10 Jahre. Und wie lang das ist, weiß ich nicht. Aber wir brauchen die Gewissheit, sollte es bei mir 10 Jahre dauern, so weiß ich, dass Gott damit einen Plan hat und dass er es gut meint und ich vertraue ihm. Dann wird unser Herz ruhig, wenn wir in dieses Vertrauen hineinkommen, wird unser Herz ruhig. Unser Herz hört auf, Erklärungen zu fordern. Für was brauchen wir Erklärung? Wir gehören dem Herrn, der Herr wird wiederkommen, er hat uns erlöst und er kennt uns mit Namen und wir werden bei ihm sein. Wie wichtig werden uns an dem Tag die Begründungen sein für das, was wir im Moment erleben? Das wird total verblassen, und zwar in einem Augenblick. Binnen Sekunden werden die Fragen, die uns jetzt so groß erscheinen, die werden wir gar nicht mehr wissen, die werden wir völlig vergessen. Der Herr hat da einen Plan. Es geschehen Dinge, die können wir nicht erklären. Wir wissen nicht, warum das so ist. Du hast manchmal das Gefühl, der Teufel spielt Klavier auf deinem Leben. Keine Ahnung, warum. Aber das eigentlich Kostbare ist, selbst wenn du am Boden liegst, dass du immer noch sagst, Gott, du bist da. Ich vertraue dir. Ich weiß, du machst das gut. Das ist kostbar. Lass uns über dieses charismatische Preis den Herrn, alles wird gut, hinauswachsen, weil das nicht reicht. Das wird nicht reichen. Lass uns darüber hinauswachsen, dass wir fester gegründet sind im Herrn. Und unser Eifer oder unser Brennensein für ihn hat damit unmittelbar etwas zu tun. Das steht in ganz engem Zusammenhang. Und ich möchte über ein paar Maßnahmen reden, die Finsternis einleiten möchte bei uns oder wo wir in der Gefahr stehen, dass unser Eifer, unser Brennensein abnimmt und wir dadurch in dieser Schule, in der Gott uns gerne haben möchte, vorzeitig auschecken. Aber immer mit dem Ergebnis, dass wir am Ende beraubt sind. Die Bibel sagt, dass der Feind ein Räuber ist. Er will uns berauben. Also eine Sache, die Eifer lahmlegt, ist Gleichgültigkeit. Und besonders, wenn wir länger dem Herrn folgen, über 10, 20, 30 Jahre, stehen wir in der realen Gefahr, bestimmten Tatsachen aus dem Wort gegenüber gleichgültig zu werden. Und das sollen wir nicht, und das ist gefährlich. Ich will uns da was lesen aus Hebräer 10. Hebräer 10, 29. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Für gemein erachten. Ich habe mal nachgeschaut, was das Wort so richtig da bedeutet oder was vom Urtext her das meint. Und das ist eine breite Palette, die beginnt auf der einen Seite mit der Tatsache gegenüber gleichgültig sein. Einfach, das ist mir halt egal. Das ist, ja, ist schön, aber was geht's mich an? Die Bedeutung beginnt dort und hat eine Bandbreite bis für ekelhaft, widerwärtig, abscheulich, abstoßend etwas halten oder bezeichnen. Und die Bibel sagt hier, es gibt also da eine mächtig schlimme Strafe für jemand, der das Opfer des Sohnes Jesus und das Blut des Bundes, dem das egal ist. Oder der so weit geht, dass er das irgendwie abstoßend findet und das wissentlich ablehnt. Gleichgültigkeit diesen Tatsachen gegenüber, die Gott getan hat, diesem Opfer gegenüber, was Gott gebracht hat für uns, ist wirklich gefährlich. Und wir müssen aufpassen, wenn wir über viele, viele Jahre dem Herrn nachfolgen und in Versammlungen sind und in Anbetungszeiten, dass wir die Freude und die Dankbarkeit uns darüber bewahren, dass er seinen Sohn gegeben hat. Er ist es wert, dass wir ihm täglich dafür danken, dass Gott, unser himmlischer Vater, seinen einzigen Sohn hergegeben hat, als Mensch hat kommen lassen, damit Jesus uns hier ein Vorbild gibt, auch all die schlimmen Dinge erleidet, all die Ablehnung bis dahin, dass er auf grausame Weise umgebracht wurde. Das alles aus Liebe für dich und für mich. Und wir müssen achten, dass wir dem nicht gleichgültig gegenüber sind. Ja, Jesus ist gestorben, ha, weiß ich. Okay, schön. Das ist gefährlich, gleichgültig zu sein oder das gering zu schätzen oder nicht zu achten. Dann habe ich eine Stelle aus Hebräer 2, die lese ich mal aus der NGÜ-Übersetzung. Das Hebräer 2, Vers 1. Da ist in der neuen Genfer Übersetzung die Überschrift eingefügt, Warnung vor Gleichgültigkeit dem Evangelium gegenüber. Das alles macht deutlich, dass wir uns nicht entschieden genug an die Botschaft halten können, die wir gehört haben, weil wir sonst in der Gefahr sind, vom Weg abzukommen. Also, wir können nicht entschieden genug an der Botschaft festhalten, weil wir sonst in der Gefahr sind, vom Weg abzukommen. Ich glaube, die Elberfelder übersetzt, am Ziel vorbei gleiten. Und diese Passage, vom Weg abkommen, kann man übersetzen, daneben entlang oder daran vorbei fließen, ist übernommen aus der Schiffersprache, vorbei treiben, vorbei gleiten, abgetrieben werden, abdriften, entgleiten, unbeachtet bleiben, verlustig gehen oder weggeschwemmt werden. Das meint alles, das urtextliche Wort, wo hier in der NGÜ übersetzt ist, vom Weg abkommen. Denn schon das Gesetz, das er durch Engel verkündet wurde, war unumstößlich und wer seine Anordnungen missachtete oder dagegen verstieß, erhielt die verdiente Strafe. Wie sollten wir da der Strafe entgehen, wenn wir Gottes einzigartige Heilsbotschaft gering achten oder vernachlässigen oder unbeachtet lassen oder unbekümmert darüber sein, sich nicht darum kümmern? Schließlich war es doch der Herr selbst, durch den diese Botschaft zunächst verkündet wurde, und diejenigen, die sie an uns weitergaben, hatten ihn persönlich gehört, ihr Zeugnis war zuverlässig und wurde von Gott bestätigt durch Wunder und außergewöhnliche Geschehnisse und viele andere Zeichen seiner Macht, sowie dadurch, dass er uns nach seinem freien Ermessen Anteil am Heiligen Geist und seinen Gaben gegeben hat. Gleichgültigkeit dem gegenüber, was das Wort sagt, oder dem Reich Gottes gegenüber, gleichgültig dem gegenüber, was der Herr tun möchte, auch in dir und durch dich ganz persönlich, bringt uns in die reale Gefahr, vom Weg abzukommen. Deshalb lasst uns gleichgültig oder träge sein, als einen Feind erkennen, und lasst uns das auch wie einen Feind behandeln. Hebräer 5, 11, darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Ja, das kenne ich alles schon. Ja, ich weiß. Ja, habe ich auch schon gebetet. Ja, weiß ich. Ja, aber trotzdem. Oder Hebräer 6, 12, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Zweiter Petrus 1, 8, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Gleichgültigkeit oder Trägheit oder Geringschätzen der Dinge des Reiches Gottes, dass das irgendwann in unserem Leben auf Rang 24 kommt, bringt uns in Gefahr, am Ziel vorbeizukleiden. Gleichgültigkeit ist glaubenszersetzend. Und das biblische Vorgehen dagegen, dass wir das als Feind erkennen, ist Fleiß. Es gibt zwei Schriftstellen, die über Fleiß sprechen. Das ist einmal 2. Petrus 1, 10. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Also hier werden wir aufgerufen, unsere Berufung und Erwählung festzumachen, weil nämlich genau das der Teufel in Frage stellt. Genau das ist in solchen Situationen die Frage, die er an uns heranbringt, wenn wir an unserer Grenze sind und wenn wir keine Lösung sehen Und wenn das alles nahezu unerträglich wird, dann kommt die Frage, bist du eigentlich ein Kind Gottes? Ist Gott überhaupt noch da in deinem Leben? Guck doch mal an, was passiert ist. Da geht's doch allen deinen ungläubigen Nachbarn auf deiner Straße besser. Solche Probleme haben die alle nicht. Deshalb schreibt hier der Petrus, dass wir fleißig sein müssen, unsere Berufung und Erwählung festzumachen. Oder anders ausgedrückt, wir bestehen darauf und sind fleißig festzumachen, wer wir sind in Jesus. Der Herr hat uns in den Stand hineingeboren, hineinversetzt, Kinder Gottes zu sein. Und wir müssen fleißig sein, das festzumachen. Und zwar genau dann, wenn alles dagegen spricht in unserem sichtbaren, hiesigen Leben. Genau dann müssen wir fleißig sein, das als Lügen hinauszuwerfen und zu sagen, ich bin ein Kind Gottes, das Blut Jesu ist für mich geflossen, mein Name steht im Buch des Lebens. Und ganz egal, wie viele Jahre das hier noch geht, und wenn das geht, bis ich 90 bin, wenn der Herr kommen wird, werde ich die Verheißung erben, ich werde bei ihm sein und alles Elend und alles Leides vergessen. Wir haben so viele Beispiele in der Geschichte. Ich muss daran denken, Watchman Nee, ein chinesischer Christ. Ich weiß nicht, wie viele Jahre seines Lebens er im Gefängnis war. Ich glaube, da war länger im Gefängnis, als er frei war. Und er war fleißig. Und ich denke nicht, dass es in dem chinesischen Gefängnis leicht ist. Er war fleißig und hat seine Berufung und Erwählung festgemacht. Er hat aus einer Gefängniszelle ein riesiges Land geistlich beeinflusst. Das ist eine Quelle, die im Himmel ist und die zu uns kommt, die einzige Bedingung, dass wir darin fleißig sind. Wir geben uns nicht diesen Lügen hin, wir lassen nicht unsere Gedanken irgendwie laufen. Also versteht mich richtig, fleißig sein meint ja nicht, wir müssen noch mehr für den Herrn machen. Jetzt muss ich das auch noch alles machen, sondern wir müssen fleißig sein, festzumachen, was Gott für uns getan hat. Was gleichzeitig bedeutet, wir haben Wertschätzung für sein Erlösungswerk. Wertschätzung dafür, dass wir sein Eigentum sind. Wertschätzung dafür, dass er für uns sorgen wird. Und dann gibt es noch eine Stelle, 2. Petrus 3, 14. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, da geht es also darum, dass die Erde vergeht und die Elemente sich im Brand auflösen, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden werden. Von ihm im Frieden befunden zu werden, bedeutet nicht, all unsere Probleme sind gelöst und dann kommt der Frieden. Ich kann euch nahezu versprechen, unsere Probleme werden gewaltig zunehmen. Aber der Herr will uns in diese 4. Dimension bringen, mitten in schwierigen Zeiten, mitten im Chaos, im Frieden befunden zu werden. Und wir haben Männer und Frauen Gottes, die haben uns das vorgemacht, dass das geht. Das ist für mich echter Glaube, da wird es für mich am realsten, dass Gott Gott ist. Weil das ist wirklich, das geht nur übernatürlich, das ist mit menschlicher Kraft nicht zu erreichen, dass man im Frieden befunden werden kann, auch wenn in den Umständen das schwierig oder bedrückend oder furchtbar ist. Befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Fleiß ist ein biblisches Mittel, die biblische Arznei gegen Gleichgültigkeit und Trägheit. Und dann spricht die Bibel auch von Eifer. Zum Beispiel Hiob 8, Vers 5. Wenn du Gott eifrig suchst und zum Allmächtigen um Gnade flehst, wenn du lauter und aufrichtig bist, ja, dann wird er deinetwegen aufwachen und die Wohnung deiner Gerechtigkeit wiederherstellen. Also halten wir fest, ein Feind unseres Glaubens, der uns in die Gefahr bringt, am Ziel vorbeizukleiden oder vom Weg abzukommen, ist Gleichgültigkeit und Trägheit. Ein weiterer Punkt ist ganz eng damit verbunden, Undankbarkeit oder Murren oder Hadern. Die Schriftstellen dazu, Philipper 2, 14, tut alles ohne Murren und Zweifel. Ich Dann haben wir sehr viele, viele Schriftstellen zum Thema Dankbarkeit. Da möchte ich nur zwei oder drei davon auswählen. Epheser 5, 20 sagt, alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus. Echte Hingabe an den Herrn und ihm zugewandt sein und ihn ehren, drückt sich in dem Moment aus, wo wir für das, was uns im Moment bedrängt, dem Herrn danken können. Und das habe ich in den letzten Wochen geübt. Das habe ich neu geprobt. Und dein Verstand schreit, dass das total hohl ist und dass das total daneben ist. Aber das sagt das Wort. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Also erstes Mal kommen wir in Phasen, wo wir Dank opfern. Hier oben, wir jubeln über unsere Erlösung und sind frei und unbeschwert. Und hier, wir beten und das Ding passiert. Wir beten um Geld, zack, Geld im Briefkasten. Dem Herrn Dank geben ist noch nicht Dank opfern. Tiefere Dimension des Glaubens bedeutet, hier, wo das Chaos tobt, eine Krankheit über uns hereingebrochen ist, irgendwelche Umstände unerträglich werden oder wir an dem Ende unserer Kraft sind, dann sind wir in der Dimension, wo wir Dank opfern. Und das gefällt dem Herrn. Die Bibel sagt hier, dass es dem Herrn verherrlicht. Wir können damit den Herrn verherrlichen. Oder anders ausgedrückt, wenn wir das tun, kommt etwas von seiner Herrlichkeit in unser Leben. Ich habe das selber ausprobiert, es funktioniert tatsächlich. Du doch mal für die übelsten Dinge danken. Verbunden, dass du dem Herrn dein Vertrauen ausdrückst, er ist da und er hat die Kontrolle und er weiß, was er tut. Also hier steht, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Also das hat David zwar geschrieben, aber ich glaube, dass das ein Ausspruch von Jesus ist. Würde Jesus lügen? Oder würde es so geschehen, wie es hier steht? Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alles, was er tut, im Wort oder im Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Dank opfern ist die Medizin gegen Murren und Hadern. Ich glaube, das Ganze beginnt mit Undankbarkeit. Es ist dynamisch und wächst zu Unzufriedenheit. Und Unzufriedenheit kann ein Lebensstil werden. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Wenn wir erlauben würden, dass das zu unserem Lebensstil wird oder zu unserer Grundeinstellung oder Grundhaltung, dann führen wir ein ganz, ganz finsteres und furchtbares Leben. Lassen wir das unter gar keinen Umständen zu, dass Unzufriedenheit in uns wachsen kann und wie zu einem Baum wird. Das ist absolut schrecklich, was daraus entsteht. Das führt in Dimensionen, wo wir uns über nichts mehr freuen können. Und selbst wenn wir den Wunsch in unseren Herzen, den wir seit zig Jahren haben, wenn ich nur das könnte oder wenn ich nur das hätte, und vielleicht strengen wir uns an und sparen darauf hin und tun alles Mögliche, um das zu erreichen. Und irgendwann kommt der Tag X und dieser jahrelang gehegte Wunsch geht jetzt endlich in Erfüllung, endlich haben wir das oder tun wir das, was wir uns so gewünscht haben. Und in dem Moment null Freude. In dem Moment, wo du das hast oder tun kannst, ist es schon wieder wertlos. Unzufriedenheit oder Hader ist etwas, was die Schrift in einer Aufzählung bringt mit Mördern, Dieben, Räubern und Ehebrechern. Und es beraubt uns jeglicher Freude. Und es treibt einen ganz tiefen Keil zwischen uns und Jesus. Es macht unsere Beziehung zum Herrn kaputt. Gleichgültigkeit, Trägheit, die Medizin, Fleiß und Eifer. Undankbarkeit, Murren oder Hadern, die Medizin. Wir danken für alles und wir opfern dem Herrn Dank. Dann habe ich noch einen Punkt. Dieses aufgrund einer Situation oder einer Erfahrung so verärgert zu sein oder so innerlich zuzumachen, dass man die Entscheidung trifft, gut, ich habe das gesagt, das war's jetzt, jetzt bin ich still, das hat sich jetzt hier für mich erledigt. Was das auch immer gewesen sein mag, was uns verletzt oder enttäuscht hat oder wo eine Ungerechtigkeit gewesen ist, Dinge, die uns im Herzen in der Tiefe getroffen haben. Wenn wir darauf so reagieren und wenn wir denken, wir haben ein Recht darauf, so zu reagieren, dass wir dann sagen, okay, dann ist es für mich ja erstmal gut, ich setze mich ja noch rein, und aber ansonsten bin ich dann erstmal ruhig. Ich habe es gesagt und das wollte ja keiner wissen und ja, dann seht mal zu. So das innere Kündigen, dem geht meistens irgendein Erlebnis voraus oder eine Situation, wo wir verletzt wurden oder wo wir gekränkt wurden oder wo was ungerecht lief. Was auch immer. Ich will da gar nicht näher darauf eingehen, was es gewesen sein könnte. Das ist auch nicht ganz so wichtig. Wir müssen registrieren, dass unsere Reaktion darauf extrem entscheidend ist, wie es uns dann weitergeht. Es geht also erstmal nicht um die anderen, sondern um uns selbst. Und solche inneren Kündigungen oder der innere Beschluss, ich schalte jetzt mal ein paar Gänge runter, sollen mal die anderen und dann werden wir schon sehen, wo das Ganze hinführt. Das ist gefährlich. Auch das beraubt uns unserer Freude. Ich glaube, dass es unser Leben offen macht für dämonische Einflüsse. Es erstickt dieses Brennen für den Herrn, ihm nachzufolgen, ihn zu lieben. Und es zerstört unsere Beziehung zum Herrn und es zerstört auch Beziehungen untereinander. Ich habe eine Schriftstelle gefunden, da fehlt ja leider mein Konzept, wo die steht, aber das ist wirklich aus der Bibel, das kann ich euch versichern. Ich glaube, es ist aus dem Jesaja, aber das kann ich nachrecherchieren. Gebt dem Herrn, eurem Gott, Ehre, bevor er es finster macht und bevor eure Füße sich an Bergen der Dämmerung stoßen und ihr auf Licht wartet und er es in Finsternis verwandelt und zur Dunkelheit macht. Wenn wir solche inneren Entschlüsse gefasst haben, uns ganz bewusst zurückzunehmen oder rauszunehmen, das hat auf uns selber verheerende Auswirkungen. Dann möchte ich noch eine Schriftstelle nennen, die ist, denke ich, sehr geläufig, aus Epheser 4, 26. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Also auch das ist eine Tatsache, dass wir in der Familie, in unserem neuen Umfeld, in der Gemeinde, unserer Hausgruppe kontinuierlich auch in Situationen kommen miteinander, wo wir uns ertragen oder vergeben, wo wir uns einander verletzen, wo Lieblosigkeit ist, wo wir Dinge sagen, die nicht gut sind. All das geschieht und es kommt vor und es gehört dazu. Die Bibel sagt uns an keiner Stelle, dass das alles nicht stattfinden darf oder nicht stattfinden wird. Aber die Bibel zeigt uns, wie wir in solchen Dingen und solchen Situationen uns verhalten. Und diese Stelle zornigt und sündigt dabei nicht. Das meint, wir dürfen uns über irgendwas ärgern oder verärgert sein, aber wir erlauben nicht, dass der Ärger in uns die Regie übernimmt. Wir erlauben nicht, dass der Ärger uns beherrscht, weil wir dann sündigen. Das beste Beispiel ist Jezorn. Jezorn ist der Zorn, der über uns die Regie übernimmt, wo wir dann Dinge tun, die wir sonst nie tun würden. Ich glaube, dass Jezorn vor allem für Männer wirklich ein Thema ist. Und die Bibel sagt hier, dass die Sonne nicht untergehen soll über unserem Zorn. Ich glaube, dass wir daraus ablesen können, dass wir Ärger in Situationen, ungeklärte Sachen nicht älter werden lassen sollen als einen Tag. Das geht in unserer Familie los, in unserer Ehe. Wenn da irgendein Konflikt gewesen ist, dann sehen wir hier an dieser Schriftstelle, dass wir diesen Konflikt nicht älter werden lassen als einen Tag. Wenn wir das älter werden lassen, das steht dann im letzten Teil des Verses, dann geben wir dem Teufel Raum. Dann kann da etwas wachsen. Wenn wir Zorn oder Ärger in Konflikt in einer Beziehung, wenn wir den nicht alt werden lassen, dann wird das Ganze keine Kraft bekommen. Dann ist es sehr schnell aus der Welt und unsere Beziehungen bleiben unbeschadet und werden immer fester. Wenn wir aber erlauben, dass wir Dinge nachtragen, dass wir Dinge nicht an demselben Tag bereinigen, wenn wir uns hinreißen lassen zu sagen, nö, also das war jetzt so eine Aktion, nö, jetzt ist gut, jetzt ich bewege mich schon nicht mehr, jetzt kann der andere kommen und wenn das 4 Wochen dauert, schweigen. Dann geben wir dem Teufel Raum. Also jeglicher Ärger oder Zorn soll am selben Tag bereinigt oder beendet werden. Wenn wir Ärger oder Zorn älter werden lassen, wird etwas wachsen in unserem Herzen. Das Ganze wird größer. Sünde ist immer dynamisch. Und die Bibel sagt, wir sollen dem Teufel keinen Raum geben. Und das hat einen guten Grund. Ich hatte das vor kurzem als Beispiel gebracht, weil wir ja gerne richtig leben wollen und alles richtig machen. Und das ist jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit, weiß nicht warum, aber da kommen irgendwie immer E-Mails ins Gemeindebüro, um die wir nie gebeten hatten. Die kommen dann unaufgefordert mit langen Abhandlungen, was eben alles okkult ist und kreuzgefährlich und Sünde und wo wir als Christen ganz harte Hände davon lassen müssen. Also dieses vergangene Weihnachten wieder, ich habe das die ersten paar Zeilen gelesen, dann war mir das auch zu lang, das waren zig Word-Dokumentseiten, Abhandlungen, wie okkult das ist, einen Weihnachtsbaum aufzustellen. Und da gibt es irgendwo in den Propheten so eine Schriftstelle, wo einer nach draußen ging, um einen Baum abzuschneiden und ja. Und da sind wir ja ganz korrekt und wir haben ja irgendwelche Weihnachtsengel verbrannt und jedes Kinderspielzeug, wo irgendein komisches Symbol drauf ist, gleich weg, Donne, nichts Okkultes im Haus. Und die Derek Brunson-Leser kennen ja alle auch das Zeugnis von ihm, wo er so Bilder von so einem chinesischen Drachen hatte über viele Jahre und irgendwann mal gecheckt hat, dass er die Dinger wegtut und dass dann Gott danach seine gesamten Finanzen massiv vermehrt hat. Das ist alles irgendwo richtig oder das hat alles seine Berechtigung. Aber wären wir doch so genau, wie wir jedes Kinderspielzeug, wo komisches Zeichen drauf ist, gleich in die gelbe Donne versenken, bei dieser Schriftstelle, dass wir die Sonne nicht untergehen lassen über unseren Zorn und dem Teufel keinen Raum geben, wären wir doch darin so genau, dann bin ich mir sicher, viele unserer Beziehungen wären auf wesentlich höherem, besserem Niveau. Also wir neigen schnell dazu, zu wissen, was an dem Weihnachtsbaum komisch ist und da den schaffen wir jetzt raus und die noch Weihnachtsbäume aufstellen, die müssen das alle noch erkennen. Aber das hier erscheint mir wesentlich bedeutungsvoller, dass wir achten auf unsere Beziehung, unsere Ehe, unsere Familie, unsere Gemeinde, unsere Hausgruppe und dass wir dort nicht Dinge wachsen lassen, die zwischen uns stehen. Also Es fängt im Kleinen da an und es wächst sich aus, dass manche Leute dann so richtig innere Kündigungen machen oder aussprechen oder ähnliche fatale Entscheidungen treffen. Festlegungen, die einfach Folgen haben für unser Leben, wo uns dann auch Schutz fehlt und wo wir einfach anfällig werden für dämonische Attacken, wo uns die Freude geraubt wird und wo letzten Endes auch unsere Berufung in Gefahr ist. Nicht vergeben oder sich innerlich distanzieren oder verabschieden von Menschen oder von der Sache an sich ist gefährlich. Und die Lösung ist, dass wir das als Sünde erkennen, dass wir davon umkehren. Und sollten wir solche Entscheidungen oder solche Entschlüsse gefasst haben, ich mache nicht den ersten Schritt. Ich bin diesmal nicht dran. Jedes Mal tritt der andere an der Stelle daneben. Ich nicht. Wenn wir solche Entscheidungen oder solche Entschlüsse gefasst haben, kehr davon um. Das ist gefährlich. Damit geben wir dem Teufel Raum. Und er ist nicht fair. Er ist unterwegs, um uns zu berauben und zu zerstören und umzubringen. Woher nehmen wir unsere Motivation für Fleiß und für Eifer? Und ich denke, dass das überhaupt zunehmend ein Thema für die Gemeinde wird. Ich bin überzeugt, dass in den kommenden Jahren es Konferenzen geben wird und maßgeblich Gott das wieder ins Bewusstsein bringt, viel, viel mehr als bisher, dass wir als Kinder Gottes unsere Orientierung, unsere Sicht nach vorne haben, bis hinein in die Ewigkeit. Ich glaube, dass das ganz stark an Bedeutung gewinnen wird, wenn der Herr seine Gemeinde baut. Es wird eine Gemeinde sein, die in den Realitäten der Ewigkeit lebt und die gedanklich damit vertraut ist und wo man alle Entscheidungen, die zu treffen sind, vor dem Hintergrund trifft, nach vorne gedacht zu haben, bis hinein in die Ewigkeit. Und von dort kommt auch unsere Motivation her. Hebräer 11, Vers 20. Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Also Isaak hat Segen weitergegeben im Hinblick auf zukünftige Dinge. Isaak hat von all den wunderbaren Dingen, wovon wir heute leben, die Erlösung durch unseren Herrn Jesus, sein auf die Erde kommen, seine Auferstehung, das hat er alles nicht erlebt, sondern nur im Glauben gesehen. Also er segnete seine Nachkommen im Hinblick auf die zukünftigen Dinge. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, bei all dem, dass das seinen Platz hat, dass wir unsere Vergangenheit mal aufräumen müssen und dass da mal Dinge in Ordnung kommen müssen, dass wir Schuld bekennen, dass wir Sachen aus unserem Leben schaffen, aus der Vergangenheit. Das hat seinen Platz. Aber unsere Orientierung und unsere Ausrichtung unserem Leben ist nach vorn. So viele Christen halten sich auf in ihrer Vergangenheit und analysieren sich dreimal am Tag, was wieder war. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Lasst uns Kinder Gottes sein, die nach vorne denken auf die nächsten 500 Jahre. Das hat Bedeutung. Isaak segnete im Hinblick auf die zukünftigen Dinge seine Nachkommen. Oder Hebräer 12, 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Also Jesus ist uns ein Vorbild. Die Kraft, die er hatte, um zu bestehen, um ans Kreuz gehen zu können, kam aus dieser Quelle um der vor ihm liegenden Freude willen. Weil er wusste, das ist jetzt nicht das Ende, sondern der Vater wird mich erhöhen und über alles setzen. Ich werde mich zur Rechten des Thrones Gottes setzen. Um der vor ihm liegenden Freude willen achtete er die Schande nicht. Jesus hatte einen Blick nach weiter vorn und das hat ihm Mut und Kraft gegeben. Und genau so sollen wir nach vorne schauen. Wir sind jetzt in einer miesen und üblen Situation. Aber in 500 Jahren, kann ich euch versprechen, wird die anders sein. Lasst uns nach vorne schauen auf die Dinge, die zukünftig sind und die ewig sind und die Bestand haben, die nicht vergehen. Und Jesus ist uns hierin ein Vorbild. Der Hebräerbrief fordert uns auf, so schauen wir auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und er hat das Kreuz erduldet, um der vor ihm liegenden Freude willen. Wir können Dinge erdulden, wenn wir die Gewissheit im Herzen haben, da wartet eine Herrlichkeit, eine Freude auf mich, das ist einfach wunderbar. Mich tröstet das immer, wenn ich irgendwas bauen muss und auch wo wir hier bauen. Wir gehen einer Zeit entgegen, da ist alles fertig gebaut, weil die Bibel sagt, dass Jesus uns Wohnung bereitet beim Vater. Also wir kommen in eine Zeit, da müssen wir nicht mehr bauen, keine Durchbrüche mehr, keine Rohre verlegen. Das ist die Freude, aus der wir leben können und sollen. Jesus bereitet uns Wohnungen, das letzte Wort zum Frank gesagt, und die Wohnungen sind fertig. Da fehlt nicht noch dort eine Leiste und hier noch eine Tür und die könnten wir nicht liefern. Die ist fertig. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebräer 13, 14. Lasst uns Menschen sein, die die zukünftige Stadt suchen. Das ist eine Quelle der Kraft, in der wir hier leben können. Oder Römer 8, 18. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die uns geoffenbart werden soll. Die Leiden der jetzigen Zeit werden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die der Herr für uns bereithält. Und wenn Jesus kommt, wird er seine Herrlichkeit offenbaren. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter. Er ist nicht gekommen als Verwalter unserer Vergangenheit. Er ist nicht gekommen als Ankläger, um uns täglich irgendwie deutlich zu machen, was falsch ist und wo es uns fehlt. Er wird ein hoher Priester genannt, der zukünftigen Güter. Ich habe mir überlegt, was sind zukünftige Güter? Wovon ist hier die Rede? Und mit Sicherheit ist das nicht vollständig. Aber ich glaube, was zu den zukünftigen Gütern gehört. Es gibt ein gerechtes Gericht. Ich empfinde das als einen starken Trost, dass ein Tag kommt, wo Unrecht wieder Unrecht ist. In einer Welt voller Ungerechtigkeit, voller Gemeinheit. Überall, wohin du schaust, ist Ungerechtigkeit. Und es wird ein Tag kommen, wo das aufhört. Und es wird ein Tag kommen, wo ein gerechter Richter wieder sagen wird, das Falsche ist falsch und das Richtige ist richtig. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo es genau umgekehrt ist. Die Verdorbenheit und die Falschheit und die Verdrehtheit schreitet fort. Ich weiß nicht, wer von euch ein Kind in der 4. Klasse hat. Unser Bildungsministerium hat da endlos viel Geld ausgegeben und Aufklärungsmaterial gedruckt. Aufklärung über Sexualität. Musst du mal so ein Heft reinziehen, da zieht er die Schuhe aus. 4. Klasse, bringt meine Tochter mit nach Hause, ich gucke in das Heft, nein, ich denke, mich trifft der Blitz. Was da für Werte vermittelt werden, was da für Zeug erzählt wird. Absolut antigöttlich und böse. Es gibt ein gerechtes Gericht. Es kommt der Tag, wo das Böse böse genannt wird und das Böse sich nicht mehr als gut darstellen kann. Das ist ein zukünftiges Gut. Es gibt Strafe für Übles und Verkehrtes und Boshaftes. Ein zukünftiges Gut ist, dass das Reich Gottes ein Reich ist in Gerechtigkeit und Reinheit und Klarheit und Liebe. Dass wir den Herrn Jesus sehen werden, dass wir einen Auferstehungsleib haben, wo uns nicht mehr die Knie quälen oder der Rücken oder die grauen Haare. Wir werden einen neuen Leib haben, der uns nicht mehr zu schaffen macht. Das ist unsere Motivation, dass wir diese Aussicht auf die ewigen Güter haben, dass wir uns freuen können, dass wir uns festhalten können an dieser Schriftstelle Römer 8, 18. Die Leiden jetzt fallen nicht ins Gewicht. Und wenn sich mein Leiden jetzt so massiv anfühlt und das für mich so ein großes Ding ist, dass mir das so zu schaffen macht, dass ich so am Ende meiner Kräfte bin, um wie viel größer und herrlicher wird seine Herrlichkeit sein? Das ist auch die Zuversicht, die Paulus hatte, zum einen für sich selber und natürlich auch für die vielen, vielen Menschen, denen er diente. Er schreibt das in Philipper 1, 6, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der da ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird auf den Tag Christi. Paulus hatte die Sicht auf die Vollendung. Er konnte guter Zuversicht sein für die Philipper, weil er wusste, die Vollendung wird kommen, weil Jesus der Herr ist. Oder Hebräer 3, 14, wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Bis zum Ende standhaft festhalten. Etwas festhalten meint etwas festhalten. Und es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir mit aller Kraft etwas festhalten. Weil der Teufel am anderen Ende zieht. Wenn er uns diese Zuversicht und die Sicht auf die zukünftigen Dinge rauben kann, dann sind wir leichte Beute für ihn. Dann gibt es in uns keine Widerstandskraft mehr, dann ist keine Substanz mehr da, ihm zu widerstehen. Ich glaube, dass dem Teufel wesentlich klarer vor Augen steht, wie kurz seine Zeit noch ist und dass es dann um ihn geschehen ist und dass dann seine Wirkungsmöglichkeit gegen die Geschöpfe Gottes aufhört. Ich glaube, ihm ist das tausendmal klarer als uns. Also Paulus glaubte den Verheißungen und das gab ihm Zuversicht. Und selbst in Gemeinden, wo ganz viel Chaos war und schlimme Dinge hin und her waren, wie zum Beispiel in Korinth, hatte er Zuversicht, weil er wusste, das Zukünftige kommt und der Herr wird vollenden. Ich möchte nochmal zusammenfassen und zum Anfang zurückkommen. Es gibt einfach verschiedene Phasen im Glaubensleben, verschiedene Entwicklungsphasen, wie im natürlichen Leben auch. Und wenn wir in Zeiten sind im Moment, wo nicht die schnellen Gebetserhörungen kommen und wo wir keine Lösung haben und wo wir in Büchern nachgeschaut haben über Heilung, über Befreiung, finanzielle Probleme, was weiß ich. Und wir haben all das gebetet. Und wir haben das Wort proklamiert. Wir haben vielleicht sogar gefastet. Und es tut sich nichts. Nimm das als ein Zeichen, dass der Herr mit dir ist und tiefer gehen will. Der Herr möchte gerne in solchen Situationen sehen, wie stehen wir zu ihm. Nimm das als ein Privileg, dass du in die vierte Dimension kommen sollst. Dass wir mitten in solchen Situationen im Frieden sein können. Jesus hat es mal gesagt, ich lasse euch euren Frieden. Und unser Frieden besteht daraus, dass so in den Umständen halbwegs alles läuft. Und das gibt schon irgendwie Frieden. Das ist auch, will ich auch nicht herabwürdigen. Aber Jesus hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und das ist ein Frieden, der hat nicht seinen Ursprung hier, sondern im Himmel. Und es ist möglich, inmitten solcher Situationen im Frieden erfunden zu werden. Lasst uns fleißig sein, die Lügen aus unseren Herzen wieder rauszuschaffen. Der Gedanke, dass das mit Gott alles irgendwie zu schwierig ist, lasst uns nicht Gedanken, einfach denken. Wir hatten vor kurzem darüber auch hier Lehre. Wir können uns nicht leisten, zu denken, was wir gerade denken oder was uns gerade als Gedanken so kommt. Der Teufel bietet uns oft falsche Gedanken an. Ganz, ganz oft. Lasst uns darüber wachen. Auch wenn wir ihn nicht fühlen, wenn wir ihn nicht sehen, wenn wir ihn nicht hören, ist er trotzdem da. Lasst uns Beispiele anschauen in der Schrift, wie Männer und Frauen Gottes sich verhalten haben. David wurde verfolgt und hat sich dann mit den ganzen Ausgestoßenen und Verbrechern und Leuten zusammengetan, die keiner wollte, obwohl er Verheißungen hatte. Und es sah überhaupt nicht danach aus, dass er in all das super hineinkommt. Saul hat endlos Energie aufgebracht und Zeit und ein ganzes Heer durch die Landschaften angeführt, um den David zu kriegen, um ihn auszulöschen, um ihn fertig zu machen, um ihn aus dem Weg zu räumen. Und das, ja, das möchte ich gerne, dass das in unser Herz fällt heute. Dass es vor dem Herrn absolut kostbar ist, dass wir genau in solchen Situationen, wo wir von ihm irgendwie nichts wahrnehmen, ihm trotzdem vertrauen. Das ist das Kostbarste von allem. Es ist wesentlich kostbarer, wie wir haben gebetet, es passiert, Halleluja, danke Jesus. Das ist auch gut, aber es geht tiefer. In solchen Situationen kommt Herrlichkeit in unser Leben. In solchen Situationen, wenn wir ihm trotzdem vertrauen, bildet Gott in unseren Herzen eine Substanz, die ist unzerstörbar. Bis dahin, wie wir das von den Märtyrern kennen, dass selbst im Angesicht des Todes, wie ich schon manchmal als Beispiel erzählt habe, in Nordkorea Christen in Arbeitslagern den Herrn nicht verleugnen. In dem sicheren Wissen, wenn ich jetzt nicht Gott absage, werde ich hier auf der Stelle umgebracht. Und ich habe ein Buch gelesen von einer Frau, die bezeugt hat, über Jahre, sie hat nicht einen einzigen Christen erlebt, der den Herrn verleugnet hat. Das ist etwas in uns, das ist unzerstörbar und unüberwindbar. Aber diese, wie soll ich das nennen, diese Glaubenssubstanz kommt nicht, wenn alles glatt geht. Kommt sie definitiv nicht. Deshalb, auch wenn das schwierig irgendwie verstandesmäßig zu erfassen ist, nimm das im Glauben, versteh das mit deinem Herzen. Wenn du das Gefühl hast, du bist in der übelsten Situation von allen, dann bedeutet das, Gott liebt dich am meisten. Wir haben es gesehen im Hebräerbrief, Glaubensheld ist nicht daran abzulesen, Heere zurückgedrängt, Fluten gedeilt, Tote wiedergegeben. Genau so ist von Leuten die Rede, die verfolgt wurden, geplagt wurden, zersägt, umgebracht. Und ich denke, das Heer dieser Leute ist weitaus größer. Auch in der Geschichte gesehen von da ab bis heute. In unserer heutigen aktuellen Zeit starben mehr Märtyrer jedes Jahr wie in der gesamten Menschheitsgeschichte zuvor. Jahr für Jahr. Glaubensheld zu sein bedeutet, ich halte fest am Herrn und ich lasse mir durch nichts und niemand madisch machen, dass Gott mein Gott ist, dem ich gehöre und der mich erlöst hat und bei dem ich sein werde. Das bedeutet, ein Glaubensheld zu sein. Das ist nicht so sehr das schnelle, vordergründige Resultat. Und da glaube ich, dass Gott viele von uns in die Schule genommen hat. Und das ist die Antwort auf deine Frage, warum ist das jetzt so viel schwieriger wie noch vor 5 Jahren? Das ist der Grund. Vorschule ist einfacher wie 12. Klasse. 3 Bausteine übereinander legen ist einfacher wie komplizierteste Mathematikaufgaben, also wo unsere Söhne im Gymnasium waren, was die da so in Mathematik gemacht haben, blieb mir doch gänzlich verborgen. Das ist der Grund, weil du jetzt kein Säugling mehr bist im Glauben, sondern weil du dabei bist, erwachsen zu werden, ein Mann zu werden, im Bild gesprochen. Das ist der Grund, warum es schwieriger ist, wie noch vor 5 oder 10 Jahren. Und Gott verfolgt damit ein Ziel. Das Ganze hat einen Sinn. Ich denke, dass wir jetzt aufstehen und dass wir unsere Herzen aufmachen und neue Gewissheit empfangen von ihm. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und ich erwarte, dass du wirklich real etwas tust jetzt. Wir bitten dich um Vergebung, Herr, dass wir gehadert haben und so schnell auch stinkig waren. Jesus, du kennst von jedem von uns unsere Situation und das, was uns zu schaffen macht. Und Tatsache ist, dass du uns keinen Moment verlassen hast und dass du uns auch nicht verstoßen hast. Dein Wort sagt, dass uns wirklich nichts und niemand scheiden kann von der Liebe Gottes. Nichts Überirdisches und Unterirdisches, nichts Zukünftiges, nichts. Das ist die Wahrheit. Vergib uns, Herr, wo wir unzufrieden waren, wo wir uns geärgert haben. Vergib uns, wo wir unseren Gedanken freien Lauf gegeben haben, uns aufzuregen und uns als Opfer zu fühlen und wo es Selbstmitleid war. Das ist alles verkehrt, Herr. Vergib uns das bitte und reinige uns davon. Vergib, dass wir Zweifel ernährt haben mit dem ganzen Zeug. Ob du da bist und ob du uns noch liebst oder ob du uns hörst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mit uns tiefer gehst. Dass wir in Situationen kommen, wo wir an unsere Grenze kommen. Weil das ist einfach die Notstelle. Das ist einfach der Übergang ins Übernatürliche. Das ist so wichtig, dass wir an unsere Grenze kommen. Und dass wir uns eingestehen müssen, wir können nicht mehr. Dann kommst du, Jesus. Ich bitte dich, Heiliger Geist, wir wollen es gerne heute von dir ganz neu empfangen. Diese tiefe Zuversicht, du bist doch da. Auch wenn ich vielleicht das nicht fühle, wenn ich vielleicht deine Stimme nicht höre, wenn ich auch in deinem Wort lese und auch da nicht jetzt die Antwort finde. Du bist da. Wir wollen diese Gewissheit empfangen, ganz neu. Dass du es gut mit uns meinst, und wir wollen das empfangen, dass wir genauso wie du, Jesus, um der vor uns liegenden Freude auch Dinge ertragen können. Herr, wir wollen das empfangen und wir wollen dort hineinwachsen, dass wir inmitten von Schwierigkeiten im Frieden sein können. Und dass nicht ein Frieden, der so aus diesen Phrasen besteht, na, das wird schon wieder, kommst schon durch, sondern einfach ein Frieden, der von dir kommt, Jesus, weil diese Gewissheit in unserem Herzen wohnt, du bist da. Du hast uns nicht vergessen und du hast uns nicht übersehen. Herr Jesus, wir wollen dir danken für all das, was wir lernen dürfen in solchen schwierigen Zeiten. Und wir wollen dir auch danken, wenn du uns erschütterst, weil du einfach besser weißt, was gut für uns ist als wir. Und weil du nicht willst, dass wir am Ziel vorbeikleiden. Herr Jesus, wir empfangen von dir jetzt eine neue Gewissheit, eine neue Hoffnung. Und es soll jetzt in unseren Herzen beginnen. Und wenn es schon begonnen hat, soll es weitergehen und stärker werden, dass wir nach vorn ausgerichtet sind. So wie Paulus es auch gesagt hat, ich strecke mich aus nach dem, was da vorn ist. Ich denke, für manches ist das wichtig. Dazu würde ich dich ermutigen, dass du das kategorisch beschließt, mit der Vergangenheit abzuschließen. Dass du einfach damit aufhörst, zu suchen, warum, wo kommt das her, was ist da der Grund, ist da noch hier im Fundament irgendwo ein Bauopfer vergraben, dass das so komisch ist. Wenn es solche Ursachen hat, der Heilige Geist wird es uns offenbaren. Aber lass nicht deine Gedanken angefüllt sein mit der Suche nach Gründen, sondern lass deine Gedanken angefüllt sein, nach vorn ausgerichtet zu sein, auf das Zukünftige, auf die zukünftigen Güter. kannst im Frieden darüber sein. Dem Heiligen Geist sagen, wenn da irgendwas ist, mach uns das offenbar. Stoß uns da mit der Nase drauf, dass wir das ganz klar sehen. Und dann kannst du im Frieden bleiben und warten, was der Heilige Geist tut. Ja, das brauchen wir, Heiliger Geist. Dieses Ausgerichtetsein nach vorn, auf das, was dein Reich betrifft, auf das, was kommen wird. Du bist der hohe Priester der zukünftigen Güter. Danke dafür, Jesus. Ich bete jetzt, dass du kommst mit neuer Kraft für die von uns, die am Ende sind, die kraftlos sind. Komm mit Gedanken von Wahrheit, mit deinen Gedanken, die Licht sind, die uns in Freiheit führen, die uns aus Gefängnissen holen. Komm, Heiliger Geist, tu dein Werk. Danke, Herr, dass du mit uns tiefer gehst. Danke, dass du uns nicht als Säuglinge lässt. Du möchtest, dass wir zu Säulen werden im Glauben. Danke, Herr, für all die Lektionen, die wir da lernen dürfen. Danke dafür, Jesus. Amen.